Recruitment on the Road, dein Podcast mit Themen, Trends und Stimmen aus der Staffing-Branche.
Das Jahr ist ja nun jetzt nicht mehr so frisch. Trotz alledem haben wir heute die allererste Folge in diesem Jahr, Staffing, Fakten und Flurfunk. Endlich. Ich hatte schon die Befürchtung, ich habe den letzten Marktlage-Newsletter gesehen und habe gesehen, 20 Seiten. Oh mein Gott, wenn das jetzt noch länger gedauert hätte, hätten wir irgendwie ein Pamphlet, hätten wir ein Buch bekommen. Aber zum Glück, jetzt ist es endlich wieder soweit. Mitte Februar, die erste Staffing-Fakten- und Flurfunk-Folge, Ausgabe dieses Jahr. Und ja, wieder mit dabei, natürlich, wie soll es auch anders sein, André, ich grüße dich.
Ich grüße dich, Simone, ich grüße dich, liebe Zuhörerin. Ja, ich muss gestehen, es hat ein bisschen gedauert. Ich bin an meinem eigenen Anspruch gescheitert. Und zwar hatte ich ganz groß vor, einen Forecast-Artikel zu schreiben. Ich wollte mal aufgrund der Zahlen, Daten, Fakten, die wir so haben, wollte ich für Perm Contracting und Temp vorhersagen, was im deutschen Markt passiert. Aber ich habe festgestellt, dass ich gut bin, aber noch nicht so gut, um das zu tun, und dadurch ist die erste Marktlage quasi unter die Räder gekommen und dann bin ich mit Februar reingestartet. Ich habe für Perm einen Forecast hinbekommen, für Temp ist es mir sehr schwer gefallen und für Contracting war es nahezu unmöglich. Ich hätte einen Forecast machen können, aber keinen, der meinen Ansprüchen genügt hätte. Deswegen, das ist der Grund, warum wir ein bisschen später starten, aber ich habe ja die Community mit anderen Artikeln auf dem Staffingpreneur hoffentlich bei Laune gehalten.
Ja, Laune definitiv. Also die Resonanzen geben das sicherlich wieder. Und es ist natürlich auch Credits on you, André, dass du das so offen und ehrlich gestehst, dass du sagst, okay, wenn ich was veröffentliche, dann will ich da auch 100% dahinter stehen. Und dann sollen die Zahlen, Daten und Fakten auch passen. Und das war einfach noch nicht an dem Punkt, dass du das ruhigen Gewissens machen kannst. Also deswegen, ja, danke für die Offenheit und finde ich cool, dass du das einfach so sagst. Ich glaube, wenn du es hättest unter den Tisch fallen lassen, hätte sich vielleicht der eine oder andere gewundert, aber irgendwie hätte auch niemand was gesagt.
Genau.
Wenn
jemand meinen Perm-Forecast sehen will, noch kurze Selbstwerbung, ja, kommt er oder sie gerne am 25.02. in München, am 5.03. in Berlin, am 22.04. in Frankfurt am Main oder am 29.04. in Hamburg vorbei. Da haben wir nämlich unser Netzwerk-Event von ABSCO und wir machen immer von 16 bis 18 einen kurzen Themen-Teil, in dem wir zum Beispiel über die Marktlage sprechen, und da habe ich auch dieses Slide dabei von meinem Perm-Forecast. Ich möchte den nicht veröffentlichen, sondern ich möchte nur unter geschlossenen Raum diskutieren, wo ich vorhersage, wie der Perm-Markt sich dieses Jahr entwickeln wird. Also wenn ihr wollt, dann müsst ihr vorbeikommen, 16 bis 18 Uhr, und um 18 Uhr gehen wir dann in unseren altbekannten Netzwerkmodus in der entsprechenden Bar in einen von den 4 schönen Städten über. Also neues Format dieses Jahr. Und ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt.
Gott sei Dank kommst du auch nach Hamburg. Sonst hätte ich ja gar keine Gelegenheit, irgendwie dabei zu sein, weil irgendwie München ist so komplett die andere Seite von Deutschland zu Flensburg. Und in Hamburg bin ich auf jeden Fall auch dabei. Und ich finde es eine echt gute Idee, nicht nur das Netzwerken zu machen, obwohl das natürlich per se schon toll ist, keine Frage, sondern vorher auch einen Input zu liefern. Und ich glaube, dass so diesem Netzwerkgedanken auch nochmal Anschub geleistet werden kann. Es geht ja auch darum, irgendwie sich qualitativ auszutauschen, ne? Und wenn man in einer Bar ist, ich glaube, das ist dann relativ überschaubar, dann hat man so ein paar Kontaktpunkte, aber man fängt die Themen ja auch irgendwie immer wieder neu an. Aber es ist eine coole Idee, wenn ihr da jetzt von 16 bis 18 Uhr im Vorfeld einfach einen Content-Input habt und vielleicht auch nochmal so eine Art Q&A, wo man auch untereinander, also einmal Fragen an dich stellen kann und die jeweiligen, genau, Speaker an dem Abend, und dann aber auch so gerne noch mal eine Plattform hat, sozusagen fachlich noch ein bisschen zu schnacken, bevor man dann so zum gemütlichen Teil übergeht. Also finde ich eine gute Anpassung und ich freue mich auf jeden Fall, zumindest in Hamburg dabei zu sein. Bei den anderen Locations muss ich mal gucken, aber Hamburg bin ich dabei. Danke schon mal an Jürgen. Jürgen von Entero, der das Sponsoring übernimmt, wie ich verstanden habe, ne?
Ganz genau. Gruß geht raus.
Yes. So, Also okay, das greift meine Frage natürlich schon vorweg, dass ich gesagt, ich hätte dich dann nämlich jetzt gefragt, okay, wir nehmen jetzt auch nicht den kompletten Artikel, sondern nur die Erkenntnisse bis dato, aber dann hast du jetzt entsprechend eben auch gesagt, dass diese Erkenntnisse in die Netzwerktreffen fließen und dann spare ich mir die Frage. Dann lass uns doch vielleicht auf den Report gehen. Ich habe, wie gesagt, ich war etwas optimistisch mit meiner Zeit, die ich eingeplant hatte, um den durchzulesen vor unserer Podcast-Aufnahme. Aber ich habe es trotzdem noch geschafft. Also deswegen,
ist er denn so lang gewesen? Ich habe gar nicht so das Gefühl gehabt.
20 Seiten. Also ich meine, in gewisser Form gibt es ja Redundanzen. Du passt es auch immer wieder an, auch mit den entsprechend aktuellen Marktdaten und nimmst auch immer wieder so neue Sachen rein, die das Bild komplettieren. Deswegen, das ist jetzt kein Read mal so eben nebenbei. Also ich hatte jetzt so ein
bisschen
gehofft.
Nein, das ist es definitiv nicht. Nein, also wir haben ja zwei Formate, wir haben vier Formate, aber die Marktlage und der Staffing Check. Der Staffing Check ist so eher der kurze Vergleich, zieht auch irgendwie besser von der Plattform, wenn ich das so sehe. Also da habe ich eine Opening Rate von über 70%. Bei der Marktlage geht es ins Eingemachte und den lesen nicht ganz so viele, aber dann sehr lange. Das sehe ich auch an den Zahlen hier auf meiner Plattform. Also das ist dann eher C-Level Strategen-Stuff. Aber ich kriege sehr gutes Feedback zu der Marktlage und ich versuche mich beim nächsten Mal vielleicht bisschen kürzer zu halten, vielleicht 19 Seiten und nicht 21.
Nee, also ich meine, ist ja okay, man muss sich halt dann entsprechend auch die Zeit einplanen. Jetzt muss ich doch nochmal, ich bin ja totales Fangirl, ja, aber trotzdem habe ich diesen Unterschied noch gar nicht mitbekommen zwischen Stuffing-Check und Marktlage. Stuffing-Check ist dann einfach nur so ein kurzes Impulsthema irgendwie oder wo liegt da der Schwerpunkt?
Genau, also ich bin ja auch beim Dazulernen und habe so eine Strategie für 26 ausgearbeitet. Der Staffing-Check vergleicht immer etwas, entweder eine Branche oder vier miteinander, zum Beispiel der letzte Profitwachstum 2026, wo ich Manpower, S3, Hays und Page von den Zahlen vergleiche. Das ist ein klassischer Staffing-Check. Da geht es um Quartalszahlen, Monatszahlen oder Branchen. Also die sechs Wachstumsbranchen ist auch ein Staffing-Check. Und die Marktlage ist halt dieses monatliche Format, wo es wirklich um das große Ganze, um die Strategie geht, um die unterschiedlichen Vertragsarten.
Kann es sein? Ich meine, ich hatte neulich mal einen Artikel von dir gesehen, der hieß One Big Thing, aber das war jetzt, glaube ich, auf LinkedIn, wo du drüber berichtet hast, dass Adecco Randstad überholt. Ich meine, es ist ja bei denen sowieso immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ne? Mal der. Und die Resonanz darauf war ja auch sehr intensiv. Also magst du vielleicht nochmal abreißen? Ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade parat hast, worum es jetzt um diesen One Big Thing Letter ging, beziehungsweise gerne auch in Kombination, weil ich weiß, das hängt in gewisser Form auch zusammen mit dem Profitabilitätsvergleich der Großen.
Ja, also der Artikel ursprünglich ging darum, dass sie halt in der Umsatztabelle abgelöst haben und Randstad war der All-Time Leadführer, also das ist schon eine große Geschichte gewesen. Und im Januar hatte ich jetzt auch die Q4-Zahlen veröffentlicht von den großen Firmen, die jetzt die schon veröffentlicht hatten. Und das war damals Page, S3, Hays und Manpower Group. Und dann gucke ich halt immer ganz genau, was macht der Umsatz. Das ist natürlich eine Maßgabe. Wir wissen ja, wenn wir drei Geschäftsbereiche angeben, heißt das nicht unbedingt viel, ja, es kann ja viel im Umsatz wachsen, aber in den Netfees trotzdem nicht viel passieren. Und dann gucke ich halt, wie, wenn es veröffentlicht wird, was das Netfee oder das GP macht und was vor allen Dingen das Profit macht am Ende des Tages, errechne mir dann die Produktivität oder versuche sie zu errechnen über die Köpfe oder Fee-Earners oder wie es auch immer reportiert wird. Und da habe ich eine große Sache festgestellt und die ist interessant und da, glaube ich, gucken alle gerade drauf, dass die Produktivität bei den einen oder anderen Firmen jetzt steigt, Page Group zum Beispiel oder S3, sieht man das. Das heißt, es wurden jetzt viele Mitarbeiter, sehr stark im Management, aber auch im Vertrieb, freigestellt, entlassen. Page Group war da sehr aggressiv und ist da sehr stringent vorgegangen. Und man sieht dann, die Fee-Earner Quote war zum Beispiel 2,11 in 25, aber nur noch 3% weniger abgebaut von Q3 zu Q4. Das deutet halt für mich darauf hin, dass diese Restrukturierung jetzt weitgehend abgeschlossen ist. Das spiegelt auch meine ganzen Gespräche mit den Top-Managern von Page, die 15, 20 Jahre da waren und jetzt freigelassen wurden oder entlassen wurden. Und hat halt damit zu tun, dass man versucht hat, Page hat auch ihre Brands zusammengelegt, muss man dazu sagen. Ja, es gibt jetzt keinen Page Personal mehr, es gibt nur noch Page und Page Executive. Das heißt, man spart da Führungsstrukturen. Es wurden massiv Führungskräfte freigebaut und Mitarbeiter entlassen. Und das tut weh der Organisation, führt aber dazu, dass man in den Quartalszahlen vom Investorenperspektive auf jeden Fall sieht, dass jetzt wieder Gewinn pro Kopf steigt. Ja, also die unproduktiven Leute sind rausgenommen worden. Es hat schmerzhafter Trennungsprozess gewesen, sicherlich für viele Leute. Aber von der Investorenperspektive ist es ein gutes Zeichen, dass die Leute da sind, jetzt wieder mehr Geld verdienen. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo, glaube ich, die Börse oder die Investoren jetzt gerade hingucken, wo die Top-Manager hingucken müssen und die Mitarbeitenden hingucken müssen, das möglichst schnell hinzubekommen, ohne die Seele zu verlieren. Also ohne die Einschnitte so zu machen, dass am Ende des Tages nichts mehr von dem originären Unternehmen übrig ist. Wenn es dann wieder in die Erholung geht, darüber sprechen wir dann ja gleich, dass dann auch noch genügend Struktur vorhanden ist und man sich die Unternehmensphilosophie irgendwie nicht matig gefahren hat, damit man wieder das Möglichkeit zum Wachstum haben. Weil wir wissen ja noch von 21, wie schnell das passieren kann, wenn der Markt wieder anzieht, wenn der Arbeitsmarkt anzieht. Also S3 sieht auch gut aus und in dem Artikel schreibe ich über Haze zum Beispiel, wo es halt wirklich schlimm aussieht, die noch gerade in diesem Prozess sind. Ich habe jetzt im Anfang des Jahres wieder mit Leuten gesprochen, die sind länger da als ich gewesen und die jetzt gerade freigesetzt sind. Mhm. Also diesen Prozess hat die Page schon vor 6 Monaten gemacht. Ja, wie gesagt, um mich nicht wieder zu holen, wichtiger Schritt, aber sollte man auch so machen, dass man Leute, die 25 Jahre beim Unternehmen waren, insofern es denn geht, versucht auch Respekt zu verhandeln und zu behandeln und zu entlassen, so dass es nicht nur ein schmerzvoller Einschnitt, sondern nicht, dass eine Armamputation am Ende des Tages rauskommt, weil die Leute merken sich das natürlich. Jetzt habe ich aber viel gesagt.
Ja. Nee, alles gut. Sowas ist nie angenehm. Also ich glaube, der Kern ist wirklich dieses Thema Profitabilität. Und das ist ja auch, glaube ich, so Tenor mit in deinem Marktlageartikel, dass es eben neben diesem Fokus auf Wachstumsbranchen auch darum geht, einfach auf die Profitabilität zu schauen und zu gucken, wie können wir mit dem Bestehenden oder vielleicht das, was jetzt nicht Sinn macht im Bestehen, das entsprechend zurückzubauen, aber da wirklich wieder Profitabilität herzustellen. Und hast, glaube ich, auch in dem Artikel dann Randstad versus Adecco natürlich auch Komponenten erwähnt, die da auch mit reinzählen, nämlich halt einfach Automatisierung von Prozessen, ganz klar eben dieses ganze Technologie-Thema, Umstellung, was hast du noch gesagt? Adecco hat früh auf Akquisitionen, Plattformlogik und Technologisierung gesetzt. Ne? Also die Sachen kommen natürlich mit dazu und sind ebenfalls Themen, die dann für 2026 tatsächlich eine Rolle spielen, um sich da wieder in Position zu bringen. Es ist im Prinzip eigentlich so ein großreine Machen, wenn man das so sehen möchte.
So ist das. Und jetzt noch ein Aufruf in eigener Sache. Großreine Machen, ich habe das so schön in den LinkedIn-Artikel geschrieben, macht immer das Top-Management, aber die Presseabteilung oder das Marketing macht dann natürlich nicht mit. Also wird wenig drüber gesprochen, zum Beispiel das mit Page, dass Page, Page Personal und die ganzen anderen Pages abgebaut hat. Und ich versuch's, ich hoffe, ich komme das hin, genauso, dass ich nicht so scheitere wie mit dem Prognoseartikel. Ich versuche mal so einen Marktüberblick zu bekommen, wer hat gerade was geschlossen, was abgebaut, um mal so einen holistischen Überblick zu geben, was passiert eigentlich gerade am Markt. Jetzt nicht, um irgendwo Finger zu zeigen, sondern einfach, um in dem Sinne der Transparenz mehr zu wissen, was gerade wo passiert. Und deswegen hatte ich einen LinkedIn-Post geschrieben, wo ich darauf aufgerufen habe, bitte sagt mir, was ihr gehört habt. Ich nehme jede Information, schreibe sie mir auf und tue sie versuchen zu validieren mit den Leuten, die ich da entsprechend kenne, damit ich dann am Ende des Tages wirklich nur über gute und gut dokumentierte Informationen schreiben, damit wir so eine Art Marktüberblick bekommen. Wer ist aus dem Markt rausgegangen? Wer hat welche Skills abgebaut? Wer hat welche Standorte abgebaut? Wo wird sich drauf fokussiert? Wo nicht? Und so weiter und so fort. Deswegen, ich habe das so schön geschrieben, wenn ihr an meinem nächsten Staffing-Check-Artikel teilnehmen wollt, schreibt mir gerne bitte. Und hab guten Feedback bekommen, aber es kann natürlich noch mehr sein.
Ja, du hast dich da ja auch unter anderem auf die LHH bezogen. Ne? Da war genau. Ja früher auch, ich meine, das ist ja so ein bisschen die Perm-Sparte von Adecco übergeordnet beziehungsweise DIS-AG. Ne? Früher war es Bade noch und Clark, dann sind sie rübergewandert zu LHH und jetzt ist das Ding geschlossen worden. Ja, eben aus den Gründen, wie du auch ursprünglich genannt hast, ne?
Genau.
Profitabilität, das ist an sich, glaube ich, nicht Münchner so gelaufen, wie es eigentlich sollte.
Von LHH habe ich gehört, ja, ist jetzt noch nicht verifiziert, aber habe ich gehört, wurde dann in dem Schritt da gleich mit abgebaut und entlassen. Eignet sich natürlich dann auch für Restrukturierung juristisch. Wenn man was schließt, dann ist es vielleicht mit den Kündigungsfristen oder Kündigungsschutz vielleicht ein bisschen anders. Und so weiter und so fort. Mhm. Aber das möchte ich halt mal gerne rausfinden. Deswegen hier an der Stelle nochmal der Aufruf.
Ja, genau. Ich hätte mich auch drauf bezogen. Das habe ich nämlich auch gesehen. Aber es ist vielleicht auch eine Sache jetzt gerade, weil es jetzt diese Sparte ist. Ne, das ist ja auch wieder klassisch. Arbeitnehmerüberlassungsunternehmen gründet Personalvermittlung aus. Mhm. Da weiß ich, hast du noch einen Artikel in der Mache? Meiner ist schon fertig. Der liegt in den letzten Zügen, weil dieses Thema von der Zeitarbeit in die Personalvermittlung und das ordentlich aufsetzen, das ist einfach ein großes Thema. Ja, da gibt's immer wieder Probleme und man sieht irgendwie die Opportunities, aber am Ende ist es doch nicht so einfach, wie man denkt. Und das hat sich aus meiner Sicht auch da bei dieser Sparte nochmal deutlich gemacht, dass es einfach nicht so hingebracht haben, wie es eigentlich sein sollte. Aber gut, man ist dann vielleicht nicht so tief drin. Ich sehe das ja immer nur von außen. Habe ja auch eine Zeit lang.
Ich höre die Diskussion bei ganz vielen Großen, die das gemacht haben, sei das jetzt Randstad, die Gulp gekauft haben, oder GI Group, die Kelly gekauft haben. Es ist halt wirklich, oft sind so kleine Sachen, ja, wie der hat ein Firmenauto oder der hat dieses Kommissionierungssystem, und das sind ganz unterschiedliche Aspekte oder ganz unterschiedliche Ansätze, die dann da zusammenkommen und die dann natürlich in so einem Corporate-Ansatz versucht werden, gleich zu machen, und durch diese Gleichmachung verlierst du dann oft den Elan, was so Unternehmen ausgemacht hat, warum sie groß geworden sind. Und also zum Beispiel ist so ein Fakt, ich glaube, darüber kann man fast immer so sagen, im Temp ein Geschäftsführer vom großen Blue-Collar-Temp-Unternehmen, da verdient oft 50% oder 60% von so einem White-Collar-Staffing-Unternehmen. Ja? Und wenn jetzt das White-Collar-Staffing-Unternehmen von so einem Temp-Unternehmen gekauft wird, dann berichtet der White-Collar-Geschäftsführer an den Arbeitnehmerüberlassungs-CEO, verdient aber doppelt so viel. Und dann kannst du dir gleich vorstellen, oder 40% mehr, viel mehr. Und dann kannst du dir gleich vorstellen, dass da gleich der Konflikt losgeht. Ja, also so war es damals auch bei Gulp und Randstad. Gulp, die haben sehr tollen Job gemacht, hohe Margen, hohe Produktivität, und haben dementsprechend die Gehälter gezogen, die gar nicht in den Randstad-Konzern reingepasst haben. Und dann fängt's halt da schon an, gell? Und dann beim Vertriebler und bei der Rekruterin hört's dann auf.
Ja, das, was ich sehe, vielleicht jetzt nicht auf dieser super hohen Ebene. Ich arbeite ja eher mit Unternehmen zusammen, die irgendwie bis 25 oder 30 Mitarbeiter haben, beziehungsweise wenn es jetzt auch um Zeitarbeitsunternehmen geht, die jetzt Personalvermittlung aufmachen wollen, dann kaufen die sich Personen ein. Und was ich dann irgendwo problematisch finde, ist, dass sie dieses Wissen, was eine Person hat, nicht in die Operational Excellence rüberziehen können, ja, sondern dass es irgendwie bei der Person bleibt, dass es auch irgendwie ungeprüft ist. Ja, die war da irgendwie erfolgreich, das wird schon bei uns auch funktionieren. Und dann gibt's aber gewisse Rahmenbedingungen, die eben nicht so gegeben sind, wie sie vorher gegeben waren. Und das eine ist, du holst jemanden rein, der vielleicht in diesem neuen Umfeld dann nicht mehr so performen kann und sein Know-how so nicht einsetzen kann, wie er es vorher gemacht hat. Und das andere ist, dass du so stark abhängig bist dann auch von Personen, dass wenn die Personen dann gehen, Ja, dann krachen deine Bereiche zusammen, weil nirgendswo das Know-how irgendwie ordentlich in der Prozessexzellenz irgendwie dokumentiert ist, es praktisch keine großen Vorlagen, Skripte und sonstigen Systeme gibt, sondern ja, wenn die Person dann halt einfach weg ist, dann versucht es irgendjemand weiterzumachen und man lernt dann teilweise Dinge immer wieder von Neuen, die vorher schon gelehrt wurden, weil es einfach diese Operational Excellence nicht gibt. Also da, finde ich, wird viel zu wenig dokumentiert, standardisiert und ins Unternehmen integriert. Man ist da, glaube ich, viel zu sehr auch dann abhängig von bestimmten Personen.
Was ja in jedem Unternehmen, gerade in der Festanstellungsvermittlung, immer sehr stark der Fall ist. Ja. Und ich glaube, dann ein erfolgreiches Unternehmen ist das, dass es schafft, das zu skalieren und von einer Person unabhängig zu machen. Aber es ist definitiv in der Festanstellungsvermittlung immer eine Herausforderung. Also nicht nur für die Tempo-Unternehmen, sondern auch für ein rein rassisches White-Collar-Firmenunternehmen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, da nimmt man sich nicht die Zeit dazu dann. Und dann,
deswegen sind ja die Bewertungen von so einem Perm-Unternehmen ein Drittel von einem Contracting-Unternehmen beispielsweise. Also wenn du so ein klassisches Perm-Unternehmen hast, dann hast du einen Multiplier auf dem EBIT von 3 bis 4, wenn du glücklich bist. Mhm. Und ein Contracting-Unternehmen kannst du 6 bis 9, vielleicht auch mehr haben, je nachdem, wie groß und wie gut es aufgestellt ist. Und das ist, liegt genau da drin, in dieser Gefahr, dass der Inhaber oder das Management morgen das Business woanders machen können und die Beziehung und das Know-how dann weg ist. Ja, und bei dem anderen Business hast du eine Runrate, hast du dokumentierte Prozesse, hast du Vorhersagbarkeit von Umsatzflüssen und so weiter und so fort. Und das bezahlt sich dann ganz anders. Deswegen wollen auch viele Unternehmen, aber es ist ein anderes Thema, die Perm machen, unbedingt in Contracting rein, um, wenn sie dann irgendwann mal verkaufen wollen, um in diese Werthaltung zu kommen. Ist wieder eine andere Geschichte, ist auch nicht so einfach.
Ja gut, aber wobei ja eigentlich, sage ich mal, das nur dann ein verzögertes Sterben ist, oder? Also ich meine, klar, du hast die laufenden Prozesse, die laufenden Contracting-Prozesse, Projekte sozusagen und die laufen dann vielleicht 6 Monate oder im Idealfall ein Jahr oder vielleicht sogar auch länger. Aber wenn die Verträge auslaufen, am Ende ist das doch sogar, finde ich, noch mehr an eine Person geknüpft, weil du kannst ja im Contracting jetzt nicht wirklich die ausgeschriebenen Projekte irgendwo sehen. Du bist ja darauf angewiesen, dass sich der Manager, dein Auftrag an dich als Person erinnert, um dann zu sagen, hey, kannst du mir nicht einen Freiberufler liefern? Also warum sollte das jetzt weniger personengebunden sein als Perm?
Ja, du hast da schon recht. Das ist ja der Grund, warum man bei Contracting oft nachvertraglichen Wettbewerbsschutz auch nochmal zusätzlich vereinbart, damit die Leute 12 Monate wirklich geblockt sind oder 6, wie auch immer, oder 9. Aber du hast halt Rahmenverträge und es ist nicht ganz so einfach, beim mittel- und größeren Unternehmen die Rahmenverträge schnell abzuschließen. Also das habe ich im Contracting, wenn ich jetzt hier mit ABSCO-Mitgliedsunternehmen spreche, die sich neu gründen, die haben dann schon die Herausforderung, oft dann auf die Supplier-Liste zu kommen, weil sie ein One-Man-Show sind. Und bei Contracting musst du ja auch finanziell abgesichert sein. Das heißt, du musst deine Contract-Run-Rate finanzieren können und der Einkauf guckt dann da schon genau hin. Bei einer Perm-Vermittlung hast du ja eigentlich kein oder sehr wenig Engagement. Du schreibst eine Rechnung und dann ist es durch. Da gibt es kein großes Risiko. Das heißt, mit dem Kunden wieder ins Spiel zu kommen, ist in der Festanstellungsvermittlung wesentlich einfacher. Deswegen sind das die meisten Gründungen, die ich immer sehe, erstmal in der Festanstellungsvermittlung. Und das Contracting kommt dann später, weil die Eintrittsbarrieren höher sind, die Finanzierung ist höher. Also es gibt schon. Natürlich ist es auch möglich, ja, wenn jemand sich gut darauf vorbereitet und gute Kundenbeziehungen hat und guten Vertrieb gemacht hat, wird er das auch schaffen oder sie schaffen. Es gibt genügend Beispiele. Aber wie lange es braucht und wie viel Aufwand es braucht, ist wesentlich höher. Und eine bestehende Runrate ist halt eine bestehende Runrate. Also wenn ich 100 Contractor im Projekt habe, dann laufen die auf jeden Fall nochmal 6, 9, 12 Monate oder auch länger. Es gibt ja im Engineering-Skill auch längere Laufzeiten. Und das ist natürlich dann erstmal Werthaltung und dann geht man davon aus, dass man dann wieder jemanden einstellen kann. Und die Freiberufler sind ja hoffentlich auf der Datenbank und dann kann man die auch wieder vermitteln und so weiter und so fort. Also das ist so die Idee dahinter.
Mm. Mm. Ja, nee, das macht Sinn. Und es ist wie immer dann im Leben, ne, es hat immer zwei Seiten. Also es dauert zwar länger, aber ist dann obviously werthaltiger und interessanter auch zum Kaufen, weil man sich so dann eben auch in Verträge einkauft. Ne. Perm geht dann schneller. Man kann schneller eben irgendwie erfolgreich sein, aber ist dann im Verkauf nicht so interessant. Also es hat, wie immer im Leben haben die Dinge zwei Seiten. Ne?
Ist so.
Ja, ist so. Aber ich weiß gar nicht, wie sind wir denn jetzt eigentlich drauf gekommen? Ach so, über die Artikel und Zusammenlesungen, Legungen und so weiter. Naja, dann würde ich mir das so ein bisschen als inhaltliche Wiedervorlage machen fürs nächste Mal, dass wir mal gucken, was denn sonst noch so an informellen Themen bei dir aufgelaufen ist, die du schon validieren konntest.
Gerne.
Gibt es sonst noch was aus den Stuffing-Checks, was erwähnenswert wäre, bevor wir in die Marktlage gehen?
Ja, wir haben jetzt natürlich extrem viel passiert. Wir haben ja 2 Monate aufzuholen, aber ich glaube, jetzt haben wir schon so viel geredet, dann machen wir mal schnell die Marktlage durch. Dafür sind die Zuhörer dann ja auch da.
Ja, also wie gesagt, den wirklich in tiefen, in Deep Shit, das kann man sich, glaube ich, dann in Ruhe einfach mal durchlesen, weil du ja wirklich auch jetzt mittlerweile sehr viel auch mit Zahlen arbeitest, ne? Weil die Grundthematik bleibt ja gleich. Wirtschaft entwickelt sich, Staffing-Branche hängt davon ab. Ja, wenn es nach oben geht, geht gerade Perm-Staffing extrem nach oben. Wenn es runtergeht, schlägt es auch extrem nach unten wieder aus vom Staffing. Was gibt's denn da für Zahlen, die du jetzt besonders hervorheben möchtest, die im Vergleich zum letzten Mal vielleicht neu erhoben wurden oder sich insbesondere verändert haben?
Ja, ganz kurz nur zusammengefasst. Von der Wirtschaftspolitik gibt's leicht positive, immer noch verzögerte Nachrichten. Also die Erwartungen sind leicht positiv. Wir starten gut ins Jahr. Wir denken, dass die Förderpakete ankommen werden und dass sie in den entsprechenden Branchen und Abstrahlungswirkung haben werden. Also die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen immer noch um ein Wirtschaftswachstum von 1 bis 1,6% aus, je nachdem, wen man fragt. Die Bundesregierung hat es ein bisschen zurückgesetzt auf 1,0 oder 1,2. Die Deutsche Bank sagt 1,6. Ist egal, es ist alles höher als 1 und auf jeden Fall besser als 0 oder negativ. Das heißt, es ist ein gutes Signal für den Wirtschaftswachstum. Wir haben ja festgestellt, wir hängen davon ab. Der Arbeitsmarkt hängt noch ein bisschen hinterher. Das kann jetzt aber wirklich auch saisonal sein, einfach zum Jahresende, zum Jahresstart. Da sind die Zeichen noch negativ, aber wir hoffen, dass der sich dann auch reindrehen wird in Q1, vielleicht schon nächstes Jahr, nächsten Monat, wenn wir den nächsten Update-Call hier machen. Und dass dann die fiskale Wirtschaftspolitik wirklich durchschlägt und dass wir eine schöne Kurve haben, die nach oben zieht und wir hinterher mit unserer Stimmungsdynamik und dann in einem positiven Jahr ankommen. Also die Erwartungshaltung ist auf positiv gestimmt. Wesentlich mehr Möglichkeiten oder mehr Wahrscheinlichkeit als Anfang letzten Jahres, 2025, wo alles sehr unsicher ausgesehen hat. Gehen wir jetzt davon aus oder gehe ich davon aus, dass wir im Arbeitsmarkt und im Staffing dann am Ende des Tages ein gutes Jahr haben werden für die meisten von uns.
Okay. Ja, es ist ja dann sozusagen, du schränkst es ja ein, vor allen Dingen auf die Wachstumsmärkte, ne?
Genau.
Ja, also
deswegen ist es ein Verteilungsjahr, ja, kein klassisches breit gefächertes Erholungsjahr, habe ich geschrieben, also wo es allen gut geht, sondern eher ein Verteilungsjahr. Ich habe da ja meine Analogie ist mir gekommen mit dem Kuchenbuffet. Mhm. Es gibt diese 6 Torten, 5, 6 Torten, und darum werden sich die Staffing-Unternehmen hauptsächlich streiten und dann gibt es ein paar Krümel für kleinere Unternehmen, die da abfallen, die dann auch gut daran bedient sein können. Aber dem wird der Wachstum, der überproportionelle Wachstum dieses Jahr auf jeden Fall abspielen, denke ich.
Ja, diejenigen, die sich noch zum Thema Wachstumsbranchen erkundigen möchten, wir haben ein neues Format für uns entdeckt. Auf meinem YouTube-Kanal, also auf YouTube einfach Simone Straub eingeben, haben wir ein Video dazu gemacht zu dem Thema Wachstumsbranchen. Also wer sich uns mal in Bewegtbild ansehen möchte, in aller Kürze, kann sich dazu nochmal inspirieren lassen. Also das heißt, man tut eben gut. Das heißt ja nicht, dass in anderen Branchen nichts mehr geht. So
Nein.
ist es ja nicht. Ja, aber es ist jemand, der sozusagen überproportional ist oder sehr gutes Wachstum erreichen möchte, sollte auf jeden Fall die Branchen entsprechend berücksichtigen. Und sicherlich macht es auch Sinn, eher auf eine Funktionsspezialisierung dann zu setzen, als auf eine Branchenfokussierung, um nicht 100% abhängig zu sein. Also wenn man dann irgendwie quer alle 6 Branchen mitnehmen kann, dadurch, dass man eine Funktionsspezialisierung hat, ist vielleicht auch nicht doof.
Und ich schreibe gerade an meinem nächsten Artikel, wenn man nicht auf die Branchen wechseln kann, dann habe ich gerade einen Artikel in der Ideation, sage ich dazu. Also ich denke drüber nach und sammle Daten, was du machen kannst, wenn du da nicht rüber wechseln kannst. Also kannst du dich horizontal oder vertikal dein Dienstleistungsportfolio ausbauen. Bin ich gerade dabei, dürfte im Februar oder März rauskommen.
Okay, gut, dann sind wir gespannt, haben wir auf jeden Fall nochmal eine Plattform zu diskutieren. Eine Zahl, die jetzt neu dazugekommen ist, die ich so noch nicht wahrgenommen habe in den Newslettern, waren die Arbeitslosenzahlen. Die hast du ja verglichen und hast geschrieben, gegenüber Januar 2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 92.000 Personen, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich eben im Monatsvergleich um 0,4%. Und jetzt kommt's. Es handelt sich um den höchsten Januarwert seit 2014. Na, es ist ja letzten Endes das, was auch viele in der Akquise momentan erfahren, dass es für viele Unternehmen gar kein großes Problem ist, irgendwie Kandidaten zu bekommen. Also neulich wurde mir erzählt, auf einer Stelle als Vertriebsleiter haben sich 400 Leute beworben. Ja. Also es wird Zeit, auch die Argumentation anzupassen und zu sagen, hey, es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie Profile zu besorgen auf Stellen, wo du gar keine bekommst, sondern es geht auch darum, die notorisch unterbesetzte HR-Abteilung zu entlasten und eben zu vermeiden, dass sie irgendwie 400 Bewerbungen für eine Stelle screenen muss, weil ja meistens auch mehrere Stellen ausgeschrieben sind. Die Kunst ist dann natürlich, ahead of the Stellenanzeige zu kommen. Also das heißt, die Argumentation ist natürlich dann jetzt nicht mehr so hilfreich, wenn die Stelle einmal ausgeschrieben und die hunderte von Bewerbungen da sind. Also da ist auch jeder eingeladen, seinen Vertriebsapproach nochmal ein bisschen zu überdenken, um zu schauen, wie komme ich denn da an die Stellen, bevor sie ausgeschrieben werden, und dem Kunden dafür zu sensibilisieren, was ihm droht.
Ja, genau. Ich habe das geschrieben, weil das eine Zahl ist, auf die wir gucken müssen. Wir kennen ja meine Beverage-Kurve, die wir oft diskutieren. Und diese Bewegung zeigt dann eine Bewegung Richtung Arbeitsmarktkrise. Während wir 2025 am Arbeitsmarkt immer so auf ungefähr den gleichen Niveau gehalten sind, gehen wir jetzt Richtung weiter Richtung Krise. Und das ist keine schöne Entwicklung. Und ich hoffe, die dreht sich dann bald wieder um. Aber ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir drauf gucken müssen, weil gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, Ende Q4 und Anfang dieses Jahres habe ich mit so vielen ausgezeichneten Vertrieblern und Direktoren und Managing Direktoren gesprochen, die auf dem Arbeitsmarkt sind, wie in den ganzen 4 Jahren von meiner Verbandstätigkeit noch nicht. Und ich glaube, das sieht man auch an den Arbeitsämtern. Die Leute, die ich kenne, die da sind und irgendwelche Maßnahmen mitmachen müssen, die sagen mir, da sitzen Hochkaräter rum. Also ja, merkt man definitiv, dass das Schwache letztes Jahr auf dem Arbeitsmarkt durchgeschlagen hat, auch in unserer Branche, wie wir ja vorhin gesagt haben, Produktivität. Und aber es gibt manche, die damit sehr gut umgehen und sich neu erfinden nach 25 Jahren, und manche, die damit sehr viel hadern und eine kleine persönliche Krise haben, was ich auch verstehen kann, weil ein Job ist immer sehr viel Lebensinhalt, gerade wenn man alles gegeben hat, 25 Jahre, und dann auf einmal dasteht, dann muss man sich erstmal selbst finden, so ich das auch getan habe, immer wieder. Wenn eine längere Phase zu Ende geht, muss man sich immer wieder neu orientieren und an seinen Werten schauen. Deswegen schicke ich ganz viel Stärke raus an die Leute, die gerade einen neuen Job suchen und auf ihrem Niveau gerade nichts mehr finden, weil halt nichts da ist.
Ja. Ja, es ist, wenn man da nochmal eine poetische Ebene nach oben geht, ne, man sagt ja, nichts ist konstant außer die Veränderung, und wer sich nicht selbst verändert, wird verändert. Ne? Also wenn man auch längere Zeit oder vielleicht auch dann irgendwann zu lange in einer Situation verharrt, kommt meistens das Außen und zwingt einen dazu, Dinge zu verändern, die eigentlich längst veränderungsreif waren. Ja, also wenn man das als Gedanken auch nochmal mitnimmt, ja, es ist vielleicht unkomfortabel, aber in gewisser Form hat die Veränderung schon längst irgendwie auf sich warten lassen. Und weil man eben in der Komfortzone saß, hat man das Maximum jetzt ausgenutzt. Aber jetzt geht es einfach darum, einem Lebensprinzip eben auch Luft zu machen. Und das klingt vielleicht für den einen oder anderen, der Verpflichtungen hat, Haus abzahlen muss, Kinder ernähren muss, vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Aber auf einer spirituellen Ebene muss man ganz klar sagen, ist es nun mal so. Ja, also die Menschen wollen immer verharren und immer möglichst festhalten am Hier und Jetzt. Und am Status quo, aber so funktioniert Leben halt nicht. Ja, Leben ist eben tatsächlich konstante Veränderung und auch ich wünsche da allen viel, viel Kraft. In dem Zusammenhang, also allen, die es betrifft, in dem Zusammenhang hattest du ja auch erwähnt, dass du von einigen Unternehmen jetzt hörst, dass das Thema Kurzarbeit wieder ein Thema wird. Ist das jetzt ein Perm-Thema oder in welchen Themen kam das auf?
Die ich gesprochen habe, sowohl die Perm als auch Contracting-Vermittlung machen, finde ich, hatten wir da schon mal drüber gesprochen? Ach, im Video haben wir drüber gesprochen gehabt, gell? Deswegen habe ich jetzt gerade
Déjà-vu gehabt. Ja, stimmt. Aber das Video kommt, also, glaube ich, erst, das kommt erst in ein paar Wochen. Das ist ein anderes Video, was wir gemacht haben.
Ja, genau. Also ich habe das gehört. Das sind jetzt vereinzelte Gespräche gewesen mit Mitgliedsunternehmen. Finde ich spannend, die Entwicklung. Nicht unterstützenswert. Ich habe im Video gesagt, ich persönlich würde es nicht mehr machen, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, weil Kurzarbeit ist sehr demotivierend für die Leistungsträger. Aber ich habe es jetzt wieder gehört. Ich dachte eigentlich, dieses Gespenst müssen wir nicht mehr diskutieren, aber ich habe es mir jetzt für meine Upscore-Agenda wieder aufgenommen, um mal das Webseminar von Ende 2020 oder wann es war, mal wieder zu erfrischen und drüber zu sprechen, wie Kurzarbeit funktioniert, wann man es machen sollte und wann nicht.
Ja, wobei es ja wahrscheinlich auch das geringere Übel ist gegenüber dem, dass man die Leute dann komplett ausstellt, oder?
Ja, es ist natürlich eine, kann man so pauschal nicht sagen, aber wenn die Leute, also ich kann es aus meiner Perspektive sagen, ich mag da jetzt keine allgemeingültige Aussage treffen an der Stelle, aber ich würde die Kurzarbeit, die wir damals in Corona gemacht haben, als ich Geschäftsführer war, nicht mehr machen, sondern ich hätte das lieber dazu benutzt, die Nicht-Potenzialträger an der Stelle gehen zu lassen und nicht durch Kurzarbeit über die Runden zu retten, weil am Ende des Tages hat mir das nur damals meine Leistungsträger vergrämt gehabt. Die waren dann nicht mehr so positiv eingestellt, weil sie nicht mehr arbeiten konnten. Und ich glaube, die Unternehmen, die damals durchgemacht haben, die haben das als Impuls genutzt, um stärker rauszukommen und die waren schneller wieder an den Tools, als wir es damals waren. Aber es ist ein rein persönliches Statement. Aber vielleicht muss ich mir das auch mal angucken, ob es da Daten gibt. Ich schreibe mir das mal auf, das ist eigentlich eine gute Idee, ob es eine Daten gibt, ob Kurzarbeit gut oder schlecht für unsere Branche gewesen ist.
Ja, ist auf jeden Fall ein guter...
Auch da würde mich eure Meinung interessieren, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr vielleicht mal schreiben, würdet ihr es wieder machen oder hättet ihr es lieber nicht gemacht, ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ich hoffe, dass dieses Thema Kurzarbeit jetzt nicht 2026 noch, aber klar, wenn man es nicht schafft, in dem Skill oder in der Branche sich umzuwechseln und dann in einer, dann ist halt Hoffnungsvertrieb und dann hilft vielleicht die Kurzarbeit und hofft, dass es in 6 Monaten wieder anders ist. Aber ich bin kein Fan von Hoffnungsvertrieb und noch weniger von Hoffnungsmanagement.
Okay. Gut, dann hattest du ja nochmal, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, es ist schon wieder Time Flies.
Eigentlich haben wir alles gesagt, oder?
Nein, also ich habe jetzt nur nochmal gesehen, du hast ja den Hays Fachkräfteindex Q425 nochmal mit reingenommen. Das sind ja so die Gesamtentwicklungen der einzelnen Funktionsbereiche, ne? Legal, IT, Finance, Life Science, Procurement, Gesamtindex, HR, Engineering und so weiter. Und hast auch, wenn wir aber die Werte von Q1 2020 mit Q4 2025 vergleichen, dann sind wir bei einer ähnlichen Tendenz wie bei Indeed.
Ja, es ist so ein bisschen Validierungsmittel für das, was die Zahlen, die ich von Indeed im Bereich Permanent nehme, um zu sehen, ob die nah aneinander liegen. Und das sehen wir da schon. Die liegen... Dieser Hays-Fachkräfteindex ist in Q1 2015 aufgesetzt worden, läuft jetzt über 10 Jahre. Deswegen ist der Null-Referenzwert ist ein anderer. Aber wenn man das genau auf die Zeit vom Indeed legt, und zwar von der Corona-Krise losgehend, dann ist man sehr nah an den Werten von den Dietran. Das zeigt mir, dass das ein guter Trend ist mit dem Trendbarometer, mit dem wir arbeiten können. Und Hays Fachkräfteindex kommt für diesen Zeitraum im IT-Bereich ein 4%igen Anstieg, Finance-Bereich 30%igen Anstieg, HR minus 45 Abnahme, Engineering minus 12 Abnahme. Und wenn man das mit den Indeed, ich habe ja Corporate Functions, IT, Engineering und Finance and Accounting, ja, da kommt man auf ähnliche Werte.
Ja.
So viel dazu gesagt.
Ja, aber Wahnsinn, dass Finance so immens über die Jahre dann auch angestiegen ist, ne? 30% ist ja schon signifikant.
Ja, also Accounting beispielsweise ist ja einer, wo wir uns schon ein paar Mal drüber unterhalten haben, der sehr stark performt hat. Ich habe ja vier Skills in dem Indeed dabei, was ich Finance und Accounting nenne. Ich habe Accounting, Banking, Insurance und Legal. Und Legal ist da halt ein Low Performer. Ich glaube, da passiert im Moment am meisten. Das hört man ja überall. Jeder macht jetzt irgendwas mit Legal Tech, irgendwas Automatisierung, weil die trüge Aktenarbeit lässt sich halt super automatisieren. Und merkt man halt in den nachgefragten Fachkräften in dem Bereich.
Ja, wobei du jetzt hier im Index ja Legal 113% Steigerung, aber das war der betrachtete Zeitraum von 2015 zu 2025, ne? Dass sich der Bedarf entsprechend entwickelt hat.
Müsste ich auf den Referenzzeitraum nochmal gucken. Das hatte ich jetzt legal nicht explizit rausgeschrieben, kann ich aber nochmal nachliefern.
Nee, man kann sich ja dann die Zahlen angucken. Also auf jeden Fall auch nochmal eine spannende Datenbasis. Mein Auge ist zum Schluss hängen geblieben. Ich meine, du hast ja nochmal auch am Ende dann von dem Marktlage-Newsletter konkrete Empfehlungen für 2026 ausgesprochen, ne? Q4 Runrate als Planungsbasis nutzen. Durchschnitte sind zu pessimistisch, Q4 zeigt operative Realität. Das betrifft jetzt Contract, oder?
Also Finanzjahr-Durchschnitte, also Finanzjahr. Also wenn man 2025 als komplettes Jahr anguckt, hat man halt sehr schlechte Zahlen. Und da würde ich eher empfehlen, auf Q4 zu gucken. Und dann ist man nahe an der jetzigen Realität, auf die man planen kann.
Ah, ja. Okay, alles klar. Förmlich als Wachstumstreiber einplanen, Contract und Temp bleiben strukturell stabiler, spricht für sich, Produktivität zur Kernkennzahl machen, klar, haben wir schon drüber gesprochen, regionale, branchenspezifische Faktoren akzeptieren und entsprechend reagieren, das ist ja auch das wahrscheinlich, wo du auch sagst, ne, da willst du dann den Artikel nachliefern für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt einen Branchenswitch auch hinlegen können und dann den letzten Punkt, den hat man noch gar nicht angesprochen, Dachplan defensiv international expandieren, Fragezeichen, trau dich. Sollen wir jetzt in die große, weite Welt schweifen? Woher kommt das jetzt plötzlich?
Naja, ich sehe es immer durch meine Kollegen in UK, Upsco UK. Wir haben ja immer unsere Update-Calls einmal im Monat und tauschen uns da aus, was sich in Singapur, Malaysia, in Australien, England so tut. Und ich merke halt immer, dass Engländer aufgrund ihrer kolonialen Vergangenheit vielleicht auch sehr stark bereit sind, in jeder Länder der Welt zu gehen. Und bei denen ist jetzt UAE, also Abu Dhabi und Dubai, ist bei denen schon wieder alter Schnee und Saudi-Arabien ist jetzt der next big thing. Und alle gehen jetzt nach Saudi-Arabien. Und hast du irgendjemanden in Deutschland schon gehört, dass die nach Saudi-Arabien gehen wollen?
Nee, keine Ahnung.
Ja, genau. Also, ja, und das ist das. Und da denke ich mir, das ist doch traurig. Wir haben das doch bewiesen, dass wir gute Recruiter sind. Vielleicht sogar bessere Recruiter, möchte ich jetzt mal einen raushauen. Wir haben Dirk Hahn, Timo Lehne, Goran Baric in internationalen, als Vorstände von internationalen Staffing-Unternehmen, originär englischen Staffing-Unternehmen. Also wir können es ja. Ja. Und warum trauen wir uns nicht auch nach? Gut, jetzt ein paar Deutsche sind jetzt nach Dubai gegangen, ja, nachdem die Engländer da schon 15 Jahre sind, sind jetzt die letzten 3 Jahre, aber ist auch so eine Safe-Option, ja. Jetzt mittlerweile sind da Hunderttausende von Leuten, okay, dann gehe ich jetzt mal nach Dubai, großes neues Ding, aber Saudi-Arabien ist jetzt der neue Markt, extrem viel zugesichertes Investment, extrem viel Construction Property, extrem viel von allen. Und da passiert natürlich recruitment-technisch was. Und warum nicht nach Saudi-Arabien gehen? Stellt euch mal die Frage. Trau dich.
Hattet ihr nicht mal bei EBSCO irgendein Forum dazu?
Wir haben immer Trade Delegations.
Ja.
Die machen wir zum Beispiel auch nach Saudi-Arabien. Da sind auch deutsche Staffing-Unternehmen herzlich eingeladen. Wir haben Trade Delegations aus Amerika, ist einer der besten Märkte in der Welt. In jede Länder machen wir Trade Delegations, nur die Deutschen interessiert es immer nicht.
Was heißt das denn genau, ihr macht Trade Delegation?
Das ist ein 2- bis 3-Tages-Programm, in dem wir Geschäftsführer oder Investoren an die Hand nehmen. Wir fliegen dann in das Land. Beispielsweise haben wir mal eine Trade Delegation nach die Schweiz gemacht. Da haben wir Deutsche oder Engländer, die in die Schweiz investieren wollen. Dann haben wir über die Rahmenbedingungen gesprochen, über den Markt, über die Wachstumsraten, über die Skills, die Branchen, das Legal Environment, Compliance und so weiter und so fort, damit man nach 2 oder 3 Tagen alles weiß, was man wissen muss, um eine Investmententscheidung für oder dagegen zu treffen.
Das ist ja ein Mega-Service. Also jeder, der das für sich als Option sieht, besser aufbereitet, kannst du es ja praktisch nicht haben. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch so dieses, man kann so viel machen und es ist so viel irgendwie relevant und interessant, aber ihr seid natürlich als Verband auch so ein bisschen drauf angewiesen, ne, so ein bisschen den Überblick zu behalten über die Initiativen, habt auch nur begrenzte Mittel und dass man da auch so ein bisschen reagieren muss, was wollen die Mitgliedsunternehmen gerade. Aber deswegen ist nochmal ein toller Impuls, da mal diesen Mind nochmal aufzumachen, ne, und vielleicht auch sowas in Erwägung zu ziehen und dich dann auch nochmal anzupingen. Ist da was Konkretes jetzt irgendwie geplant oder macht ihr das jetzt auf Zuruf?
Saudi-Arabien ist konkret in der Planung. Ich weiß jetzt nicht das Datum, weil ich höre es dann immer nur, wir bieten es ja auch an, also jeder von unseren Mitgliedern kann es buchen, auch die Nichtmitglieder, die zahlen natürlich mehr, aber Saudi-Arabien ist konkret in der Planung, ja.
Ach krass, Riyadh. Ja richtig gut, dann kann man ja auch da wieder auf dich zukommen, ne, wenn man da Interesse hat.
Ja, unbedingt, jederzeit.
Gut, dass wir darüber gesprochen haben, dann würde ich sagen, ja, machen wir hier einen Wrap-up dazu oder gibt es noch irgendwas, worüber du schnacken möchtest?
Ich habe so schön geschrieben, 2026 ist kein Jahr für alle, sondern für die Mutigen und Schlauen. Also sei mutig, sei schlau und hol dir die Deals.
So, genau. Ist doch ein schönes Abschlusswort. In dem Sinne, bis zum nächsten Staffing Fakten und Flurfunk.
Tschüss.
Das war's schon wieder bei Recruitment on the Road. Dein Podcast am Puls der Staffing-Branche.